Ja, was machen wir heute? Wir machen ja immer so abwechselnd, mal den Timotheusbrief und dann mal irgendeine andere Predigt. Heute möchte ich mit euch nochmal über einen Psalm reden, bevor wir beim nächsten Mal dann wieder im Timotheusbrief weitermachen. Wir hatten ja vor einigen Monaten, mal über den Psalm 73 gesprochen. Ich möchte heute mit euch nochmal einen Psalm betrachten von Asaf, und zwar den Psalm 74. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich diesen Psalm erstmal vorlesen. Ja, er ist auch ziemlich lang, hat so um die 23 Verse. Aber hören wir mal hinein. Also, Psalm 74. Da lesen wir Folgendes. Eine Unterweisung also Asafs. Gott, warum verstößt du uns so gar und bist so grimmig oder zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor alters her erworben und dir zum Erbteil erlöst hast an den Berg Zion, darauf du wohnst. Hebe deine Schritte zu dem, was so lange wüst liegt. Der Feind hat alles verderbt im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinen Häusern und setzen ihre Götzen da rein. Man sieht die Äxte obenher blinken, wie man in einen Wald haut. Sie zerhauen alle seine Tafelwerke mit Beil und Hacke. Sie verbrennen dein Heiligtum. Sie entweihen und werfen zu Boden die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie plündern. Sie verbrennen alle Häuser Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht und kein Prophet predigt mehr. Und keiner ist bei uns, der weiß, wie lange. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher schmähen und der Feind deinen Namen so gar verlästern? Warum wendest du deine Hand ab? Ziehe von deinem Schoß deine Rechte und mache ein Ende. Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du zertrennst das Meer durch deine Kraft und zerbrichst die Köpfe der Drachen im Wasser. Du zerschlägst die Köpfe der Walfische und gibst sie zur Speise dem Volk in der Einöde. Du lässt es Quellen, Brunnen und Bäche. Du lässt es versiegen starke Ströme. Tag und Nacht ist dein. Du machst, dass die Sonne und Gestirn in ihren gewissen Lauf haben. Du setzest einem jeglichen Lande seine Grenze. Sommer und Winter machst du. So gedenke doch des, dass der Feind den Herrn schmäht und ein töricht Volk lästert deinen Namen. Du wollest nicht dem Tier geben die Seele deiner Turteltaube und der Herde deiner Elenden nicht sogar vergessen. Gedenke an den Bund, denn das Land ist allenthalben jämmerlich verheert und die Häuser sind zerrissen. Lass den Geringen nicht in Schanden davongehen, lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mache dich auf, Gott, und führe aus deine Sache. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen danken, dass wir uns jetzt wieder hier versammeln dürfen unter deinem Wort. Dass wir auch heute die Gemeinschaft wieder mit dir erleben dürfen. Und wir wollen dir immer wieder Dank sagen, dass wir uns noch so in Freiheit versammeln können. Und danke, dass du es bist, der uns jetzt diesen Psalm eröffnet, dass du es bist, der uns sagen will, was wir für unser persönliches Leben aus diesem Psalm mitnehmen können. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir allein die Ehre geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, wenn man diesen Psalm so hört, wenn man diesen Psalm so liest, was ist so der erste Eindruck oder was sind so die ersten Eindrücke? Da ist also ein Volk, das Volk Israel, das eine furchtbare große Not hat. Es ist also eine reine Katastrophe, was hier also beschrieben wird. Und es hat den Anschein, dass auch keine Tat, auch keine Antwort, auch keine Hilfe, keine Rettung es durch den lebendigen Gott gibt. Selbst das Volk hat nichts Entscheidendes in der Hand. Wir haben es ja gehört. Völlige Zerstörung, Übernahme durch fremde Herrscher. Ein weiterer Eindruck ist der, dass der Beter, also hier Asaf, trotz alledem nicht abdriftet. Wir kennen ja solche Situationen in unserem Leben und vielleicht hat der eine oder andere so eine Situation schon mal erlebt. Ja, da kannst du nur noch zu Gott rufen, da kannst du nur noch zu Gott schreien. Und trotz aller Dramatik, die hier in diesem Psalm beschrieben wird, kommt der Beter Asaf da nicht in eine Hoffnungslosigkeit herein. Sondern wir haben ja hier diesen wunderbaren Mittelteil, wo es da ab Vers 12 heißt, Gott ist ja mein König. Oder wir würden heute sagen, Gott, du bist doch mein Herr. Und dann heißt es weiter, von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Und dieser wunderbare Mittelteil, der geht dann weiter bis zu dem Vers 17. Ein weiterer Eindruck wäre folgender. Es ist uns ja sicherlich aufgefallen, dass am Anfang des Psalmes, also im Vers 1, vom Zorn Gottes die Rede war. Aber erstaunlicherweise wird in dem ganzen Psalm nie von Sünde gesprochen und nie von der Bitte um Vergebung. Und trotzdem denke ich, ist kaum zu bezweifeln, dass der Beter, dass der Asaf, also die Sünden seines Volkes, die Sünden des Volkes, dass er nun die ganze Not und die Schwierigkeiten heraufbeschworen hat, ist kaum zu bezweifeln, dass er die Sünden erkannt und auch empfunden hat. Und der letzte Eindruck, den man so vermittelt bekommt, wenn man diesen Psalm liest, ist der, dass einem auffällt, dass der Beter, auch wenn er immer wieder Gott zum Handeln auffordert, ja, dass er trotzdem sich nicht über Gottes Verhalten beschwert. Er empfindet zwar eine ganz tiefe Trauer, aber wir lesen ja nichts von Trotz oder von Murren oder von irgendeiner Anklage. Und die Frage ist natürlich, wovon ist dieser Psalm bestimmt? Er ist schlicht und einfach von der Hoffnung bestimmt, die ja ein ganz, ganz wichtiger, etwas ganz Wichtiges in der Bibel ist. Diese drei großen biblischen Begriffe, Glaube, Liebe, Hoffnung, werden ja in der Bibel völlig anders definiert als in unserem Sprachgebrauch. Ja, lassen wir mal die Begriffe Glaube und Liebe beiseite und wenden uns nur dem Begriff Hoffnung zu. Hoffnung ist ja in unserem Sprachgebrauch etwas für diejenigen, ja, die also eigentlich nichts mehr in der Hand haben. Keine Mittel mehr, keine Möglichkeiten mehr, keine Chance mehr. Und wir kennen ja alle diesen kleinen Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur in diesem Sinne ist natürlich Hoffnung, ja, wie soll man sagen, ist natürlich etwas Utopisches, etwas Träumerisches, ich würde sogar sagen, etwas vollkommen Unrealistisches und hat mit der biblischen Hoffnung überhaupt nichts zu tun. Denn biblische Hoffnung hat einen Grund. Biblische Hoffnung hat nämlich einen Grund und biblische Hoffnung gründet sich zunächst mal darauf, und jetzt komme ich hier auf diesen Psalm zurück, zunächst mal darauf, dass ich eine lebendige Beziehung zu dem Gott habe, dass ich Kenntnis von ihm habe, dass ich vor allen Dingen weiß, mit wem ich es da zu tun habe, mit welcher Größe ich es zu tun habe. Und dass ich auch weiß, dass ich ganz allein auf ihn setze, dass ich weiß, dass er eingreifen und handeln kann, weil er absolut treu ist. Weil er absolut treu ist. Und jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir von diesem Psalm 74 natürlich zu uns? Wir wollen ja wissen, was der Psalm uns zu sagen hat. Und da hilft uns der Apostel Paulus ein Stückchen weiter. Er hat ja gewissermaßen diesen Psalm 74 zitiert. Und zwar, wir wissen ja, da trifft er sich ja eines Tages mit den Ältesten von Ephesus am Strand von Milet. Große Abschiedsrede. Er erklärt ihnen, wie das alles weitergeht. Und er sagt ihnen, dass er sie aller Wahrscheinlichkeit auf dieser Seite der Erde nicht mehr wiedersehen wird. Und fordert die Ältesten auf, dass sie also künftig ihre Aufgaben in der Gemeinde wirklich richtig wahrnehmen. Und da sagt er ja in Apostelgeschichte 20, Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welcher euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, und jetzt kommt es, welche er durch sein Eigenblut erworben hat. Und das ist ja in gewisser Weise Psalm 74, wenn wir hier an diesen Vers 2 denken. Gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor alters her erworben hast und dir zum Erbteil erlöst hast. Und so haben wir natürlich hier in dem Psalm 74 über den Weg des Beters haben wir einen direkten Zugang, nicht zu uns, durch diese Apostelgeschichte. Und wenn wir uns jetzt noch an den Psalm 73 erinnern, das war ja auch so ein langer Psalm, der, glaube ich, auch so um die, was weiß ich, um die 30 Verse hatte. Natürlich können wir uns jetzt die Mühe machen und können die Psalmen auswendig lernen. Aber damals haben wir auch gesagt, es gibt drei Schlüsselverse. Und das ist das Interessante auch an diesem Psalm, dass wir uns drei Schlüsselverse bitte merken wollen. Da ist es natürlich gut, dass wir die wirklich auswendig können, denn dann verstehen wir diesen Psalm 74 wirklich. Und das sind einmal diese Verse 2, wo es heißt, gedenke doch an deine Gemeinde, die du vor alters her erworben und dir zum Erbteil erlöst hast. Dann der Vers 12, denn du, Gott, bist doch mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Und dann der Vers 22, nun Gott, mache dich auf und führe aus deine Sache. Ja, also wenn wir uns diese drei Schlüsselverse merken, Vers 2, Vers 12 und Vers 22, dann sind wir auch in der Lage, diesen Psalm auch zu verstehen. Und so wollen wir jetzt mal an diesem Psalm herangehen und zunächst mal den ersten Schlüsselvers betrachten, diesen Vers 2. Gedenke doch an deine Gemeinde, Herr, die du dir vor alters her erworben und dir zum Erbteil erlöst hast. Und wie wir gerade also schon gehört haben, der Beter ist also in einer ganz, ganz großen Not. Und zwar so sehr, dass er sich im Grunde genommen fragt, Herr, gilt das eigentlich nicht mehr, wie in alten Zeiten, als du dein Volk wirklich damals durch Mose und Aaron geführt hast. Herr, stimmt das nicht mehr, was du uns verheißen hast, dass du uns wirklich zu deinem Volk gemacht hast und dass du uns führen willst, dass du wirklich unser Gott bist, stimmt das alles nicht mehr? Und insofern kann man schon verstehen, wenn er hier diese Aussage macht in Vers 2, wenn er da sagt, gedenke doch, Herr, an deine Gemeinde, nicht die du vor alters her erworben und dir zum Erbteil erlöst hast. Und ich denke, das ist auch ein Ruf, das ist auch ein Schrei, auch der Gemeinde heute, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Dass es auch heute Gemeinden in der Welt gibt, dass es Christen in der Welt gibt, die sagen, Herr, du hast doch deine Auserwählten vor Grundlegung der Welt durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus erwählt und hast sie erworben und hast sie auch dann zum lebendigen Glauben geführt. Herr, du kannst es doch nicht zulassen, dass du wirklich deine Gemeinde preisgibst. Das kannst du doch absolut nicht wollen, dass du sie verlierst. Und liebe Geschwister, hier geht es nicht um, wie soll ich sagen, hier geht es nicht um eine Not oder um Schwierigkeiten, die man durch irgendwelche Ideen oder durch irgendwelche Tricks beseitigen könnte, sondern es handelt sich in der Tat hier um eine Not, um Probleme, die nur einer lösen kann. Und das ist der lebendige Gott, der sich in Jesus Christus ja offenbart hat, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Und damit sind wir genau, liebe Geschwister, auf der Linie aller Berichte der Evangelien. Nicht, wie ist das möglich? Wie kann ich zu ihm kommen? Wie kann ich wirklich Hilfe von ihm erfahren? Und das ist dadurch möglich, dass ich zunächst mal, das haben wir vorhin schon mal im Eingang gesagt, dass ich eine lebendige Beziehung zu diesem Gott habe. Und das drückt ja gerade dieser Psalm aus. Das zeigt ja gerade dieser Asaf, die in vielfältiger Weise kommt das da zum Ausdruck, diese lebendige Beziehung zu dem Gott, natürlich jetzt einmal in diesem Schlüsselvers. Wir sind doch deine Gemeinde, wir sind doch dein Erbteil, wir sind doch deine Herde. Und dann geht es weiter in den Versen 7, 10, 18 und 21, wo er deutlich macht, wir kennen doch deinen Namen. Wir kennen doch deinen Namen. Viermal wird also in diesem Psalm der Name genannt. Und der Name, das wissen wir, ist in der Bibel etwas ganz Entscheidendes, ist etwas ganz Wichtiges. Wenn der Name genannt wird, dann ist von einer Person die Rede. Und wenn von einer Person die Rede ist, dann muss ja der Name quasi offenbart werden. Und das ist ja letztendlich in dem einen geschehen, nämlich im Namen Jesus Christus. Und dann nochmal Vers 20, wo Asaf sagt, gedenke doch, Herr, an deinen Bund. Und liebe Geschwister, diese Begriffe Gemeinde, Erbteil, Name, Bund, das sind doch alles Begriffe, die letztendlich eine lebendige Beziehung zu dem Gott ausdrücken. Ansonsten sagt dir der Begriff ja gar nichts. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament hinein und stellen uns da auch die Frage, warum kann ich jemand anrufen? Warum kann ich jemanden um Hilfe bitten? Und da erkennen wir auch, ja, weil ich eine lebendige Beziehung zu diesem Gott habe. Und bei allen Berichten in den Evangelien ist es doch bemerkenswert, dass da Menschen zu Jesus Christus gekommen sind, die eine wesentlich weniger intensive Beziehung zu ihm gehabt haben als der Asaf hier in unserem Psalm 74. Und trotzdem sind sie das Wagnis eingegangen, sind zu Jesus Christus gekommen und sie wurden geheilt. Und wenn die schon mit ihrer weniger intensiven Beziehung zu Jesus Christus eine solch wunderbare Erfahrung gemacht haben, ja, wie viel mehr dann die, die wirklich diese richtige Beziehung zu ihm haben. Und wir kennen ihn doch, um nun mal vielleicht zwei Beispiele zu nennen, wir kennen ihn doch. Nicht den Hauptmann von Kapernaum, nicht dass sogar Jesus Christus überrascht war und gesagt hat, tja, solch einen Glauben wie dieser Mann hat, habe ich bei meinem Volk nicht gesehen, obwohl die eigentlich eine stärkere Beziehung zu mir haben. Oder gehen wir in das Markus-Evangelium, Markus 5, nicht, da ist ja diese Frau mit den Dauerblutungen, indem sie nur den Saum des Gewandes Jesu Christi berührt, wird sie also geheilt und Jesus Christus sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und so können wir noch manch andere Beispiel dazu finden. Und da merken wir wirklich etwas von dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott, von dieser Beziehung zu Jesus Christus. Da kommen sie alle, die Nöte, die Schwierigkeiten haben, kommen zu Jesus Christus. Und sie haben eine begründete Hoffnung. Und wir haben auch diese begründete Hoffnung, weil wir wissen, dass wir den lebendigen Gott in Jesus Christus zu unserem Vater haben. Diese lebendige Hoffnung haben wir. Und in Römer 8 macht uns das ja der Apostel Paulus klar, wo er sagt, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Und dann heißt es etwas später weiter, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Es gibt also keine Situation, liebe Geschwister, in deinem und in meinem Leben, wo der lebendige Gott nicht in der Lage wäre, einzugreifen, zu handeln. Es gibt keine Situation. Und ich denke, da kommt doch wirklich ganz etwas anderes zum Tragen, als wenn ich einfach mal so sage, naja, gut, dann setze ich mal auf Gott. Nein, wir haben wirklich einen Grund, weil ich Gott in Jesus Christus zum Vater habe. Das ist das Erste. Aber wir haben ja hier in diesem Psalm, kommt ja nicht nur zum Ausdruck, dass da jemand ist, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat, sondern da ist ja auch jemand, der weiß, mit wem er es zu tun hat, vor allen Dingen mit welcher Größe er es zu tun hat. Und das ist dieser zweite Schlüsselvers, wo dann der Asaf sagt, Gott, du bist doch mein König. Du bist doch mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Also jemand, der weiß, mit welcher Größe habe ich es in der Tat hier zu tun. Und das bekommen natürlich auch die Feinde Gottes zu spüren. Ich las da vor einiger Zeit, las ich dazu ein Beispiel. Und zwar haben das auch Besucher erfahren, Besucher eines sogenannten Heavy-Metal-Konzerts. Das fand also im Sommer 2012, fand das in einem kleinen Ort in Sachsen statt. Und zwar unter dem Motto, das ist, war ja schon interessant, und zwar unter dem Motto, wir erklären Gott den Krieg. Wir erklären Gott den Krieg. Und das kam unter anderem auch in dem wichtigsten Song, Endzeit kann das zum Ausdruck. Nicht, dass man mit allen Mitteln wirklich gegen Gott kämpfen will, bis zum allerletzten, dass wir darin eben nicht aufgeben. Und dann passierte Folgendes. Dann zog eine Gewitterfront auf. Donner, Blitz, prasselnder Regen, Sturmböen bis zu 140 Stundenkilometer. Nicht, die alles durcheinanderwirbelte, die vieles zerstörte. Und 51 Personen erlitten einen Blitzschlag. Aber es ist keiner gestorben. Es ist in der Tat so, als ob Gott nochmal in diesem Moment den Menschen wirklich zeigen wollte, wirklich deutlich machen wollten, mit wem sie es wirklich zu tun haben, vor allen Dingen, wem sie da den Krieg erklärt haben, bevor er damals schon vernichtend zugeschlagen hat. Ob sich jemand warnen ließ, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Ja, liebe Geschwister, mit wem haben wir es wirklich zu tun? Mit wem haben wir es wirklich zu tun? Und das sagt uns ja hier der Psalm ganz eindeutig. Es ist also der Gott, der von alters her alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Und das sind Wundertaten, die der Herr tut. Vor den Augen aller Nationen, aller Völker. Es sind wirklich Wundertaten. Und jetzt kommen wir zu diesem Mittelteil. Schauen wir in diesen wunderbaren Mittelteil hinein, in diese Verse 12 bis 17. Diese Verse 12 bis 17, wo uns also deutlich gemacht wird, dass der lebendige Gott ist, der einerseits in die Weltgeschichte hineingreift und andererseits auch in die Schöpfung hineinwirkt. Und zwar ist da zunächst einmal von dem Meer die Rede. Und da werden wir als Heidenchristen ja sofort in diese uralte Geschichte des Volkes Israel mit hineingenommen, nicht wie dieses Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeholt, durch das Meer geführt, in die Wüste hineingeschickt wird. Der Drache, also Ägypten, der Feind, wird geschlagen, wird erledigt. Und dann wird dieses Volk in der Wüste versorgt, der Jordan wird trockengelegt, sie können hindurchgehen und sie können das verheißene Land einnehmen. Gott wirkt also greift in die Weltgeschichte hinein. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Es hat sich bis heute nicht geändert, was eben in besonderer Weise an seinem Volk deutlich wird. Wie ging es mit diesem Volk weiter? Zunächst mal die Zerstreuung in alle Himmelsrichtungen, aber dann die Verheißung. Die Verheißung der Rückkehr in das Land, dann kam die Staatsgründung. Und dann hat Gott in der Tat wirklich, ja, dieses Volk bei allen darauffolgenden militärischen, geopolitischen, was weiß ich, ökologischen, sicherheitspolitischen, militärischen Herausforderungen, hat er sie durchgebracht. Nicht? Und er hat diesem Volk Gelingen gegeben. Vor allen Dingen, was die Integration der Zuwanderer anbetrifft, aus unterschiedlichsten Kulturen. Ich denke, da könnten gerade wir etwas von lernen. Er hat ihnen Gelingen gegeben in der Landwirtschaft, in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Bildung und vieles mehr. Alles Wunder Gottes vor den Augen aller Nationen, aller Völker, damit sie wirklich wieder erkennen, die Größe, die Macht, die Kraft, die Treue, die Wunder Gottes. Alles Wunder Gottes, die da geschehen ist. Also der lebendige Gott spricht also wirklich durch sein Handeln in Israels Geschichte hinein und damit spricht er auch zu den Nationen und damit auch zu jedem einzelnen Mensch. Aber der Beter sagt ja noch mehr. Der Gott, mit dem ich es zu tun habe, ist auch der Gott, der in die Schöpfung hineinwirkt. Wir haben es ja gerade gelesen, er ist derjenige, der Tag und Nacht macht. der die Sterne festsetzt, der den Mond festsetzt, der die Sonne regiert, der die Jahreszeiten macht, der den Meeren, das erlebt man ja immer wieder, wenn man gerade mal an der Nord- oder Ostsee ist, der den Meeren die Grenzen setzt, der Naturgesetze aufheben kann, der Naturgewalten sich entfalten lassen kann. Gott ist derjenige, es mag sein, dass wir dafür belächelt werden, Gott ist derjenige, der jedes einzelne Atom beauftragt, das zu tun, was er zu tun heißt. Wir mögen darüber belächelt werden, aber es ist in der Tat so. Das ist wirklich der Gott, der auch in die Schöpfung hineinwirkt. Lauter Geschehnisse, auf die der Mensch im Grunde genommen überhaupt kein Einfluss hat. Alles, aber auch wirklich alles, was in der Schöpfung war und was momentan kontinuierlich in der Schöpfung abläuft, wird bestimmt von diesem lebendigen Gott. Egal, wo der Mensch hinschaut, ob er in die Höhe schaut, ob er in die Tiefen schaut, ob er auf die Erde schaut, überall ist dieser lebendige Gott am Wirken. Und wie heißt dieser lebendige Gott? Es ist Jesus Christus. In ihm ist nämlich alles geschaffen. In ihm ist alles geschaffen. Und er erhält alles durch sein kräftiges Wort, das Weltall, auch in diesem Moment, auch in diesem Augenblick. Und liebe Geschwister, auf welche Wundertaten blicken wir, die wir zu Jesus Christus gehören, noch weiter? Wir blicken natürlich auf das große Wunder, was auf Golgatha geschehen ist. Wir blicken auf das Wunder, dass er dort wirklich Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Wir blicken auf das Wunder seiner Auferstehung. Und wir blicken vor allen Dingen auf das Wunder, dass der lebendige Gott es so gelenkt hat, dass du, dass ich eines Tages wirklich zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bin. Und wir blicken auch noch auf das Wunder, was noch aussteht, nämlich, dass er das Werk, das er in jedem von uns begonnen hat, dass er dieses Werk auch eines Tages vollenden wird. Das Wunder steht noch aus. Aber darauf blicken wir, die wir jetzt zu Jesus Christus gehören. Und wenn man so das Weltgeschehen in der wirklich betrachtet, dann muss man sagen, in der Tat ist es so, Wunder des lebendigen Gottes sind wirklich nötig, wenn es für die Menschen in dieser Welt noch irgendeine Hoffnung geben soll. Nicht eine Welt, so hat man den Eindruck, die sich total von Gott verabschiedet hat. Eine Welt, so möchte man sagen, ohne Gerechtigkeit, ohne Hoffnung, ohne absolute Wahrheit, ohne Liebe. Ja, eine Welt, ja, wo man sagen kann, Gott hat sich, ja, die Menschheit hat sich selbst überlassen. Und ich denke, das allein ist schon Gericht. Nicht erst das gottlose Verhalten der Menschen bewirkt Gericht, schon, dass er die Menschheit sich selbst überlassen hat, dass er sich quasi auch von der Menschheit sozusagen verabschiedet hat, möchte man fast sagen, das ist schon Gericht, bevor natürlich noch ganz andere Gerichte über diese Welt gehen. Aber wir wollen es nicht zu sehr dramatisieren, sie gibt es noch, die Wunder Gottes. Sie gibt es wirklich noch, die Wunder Gottes, nämlich die Gnade der Wiedergeburt, die Gnade, dass wirklich Menschen zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Das ist dann unsere Aufgabe als Gemeinde. Nicht, dass wir zu Gott rufen, dass wir zu Gott beten, dass wir das Evangelium verkünden, dass Gott wirklich noch Gnade gibt, dass er in das Leben von Menschen eingreift, dass er sie quasi aus dem geistlichen Tod ins Leben ruft. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das den Menschen wirklich, wirklich sagen. Und liebe Geschwister, wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, wenn wir das wirklich begriffen haben, mit wem wir es zu tun haben, mit welcher Größe wir es zu tun haben, dann können wir auch verstehen, ja, was sich damals in der Nacht abspielte, da im Gefängnis von Philippi, wo Barnabas und Paulus aufgrund ihres Missionseinsatzes im Hauruck-Verfahren da verurteilt wurden, inhaftiert, ohne Hoffnung. Und dann kamen sie. Und dann kamen sie, diese Lobgesänge in der Nacht. Und man fragt sich natürlich, waren das besondere Helden? Hatten die einen besonderen Durchblick? Fühlten die keine Schmerzen? Hatten die keine Angst? Doch, doch, es war alles da. Alle Not, alle Schwierigkeiten. Aber sie wussten, mit wem sie es zu tun haben. Sie wussten, mit welcher Größe sie es wirklich zu tun haben. Nämlich mit dem lebendigen Gott, der stärker ist als alle Ketten des Gefängnisses. Der stärker ist als dieser Gefängnisdirektor oder der Vorgesetzte. Der auch stärker ist als der Fürst dieser Welt, nämlich Satan. Das wussten sie. Und deswegen konnten sie diese Lobgesänge da mitten in der Nacht anstimmen. Trotz Schmerzen, trotz Angst. Weil sie wussten, dieser lebendige Gott, der kann also jederzeit auch in die Schöpfung hineinwirken. Kann er helfen. Nicht als eine Option, sondern als derjenige, den niemand daran hindern kann, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Und dann kommen wir jetzt zu einem letzten. Wenn ich wirklich diese lebendige Beziehung zu dem Gott habe und wenn ich wirklich weiß, mit wem ich es da zu tun habe, mit welcher Größe ich es da zu tun habe, ja, dann kommt es zu einem dritten, dass ich wirklich allein auf ihn setze und warte, dass er eingreift. Und das ist dieser letzte Schlüsselvers, wo der Asaf sagt: Mache dich doch auf, Gott, führe endlich deine Sache durch. Das wissen wir auch, auf manche brauchen wir gar nicht zu setzen, weil wir von vornherein wissen, das geht schief. Nicht auf Gewaltige zu setzen oder auf Mächtige zu setzen, ganz schlecht, ganz utopisch, träumerisch, das geht bestimmt schief. Aber warum auf ihn alleine setzen? Weil wir wissen, dass er absolut treu ist, absolut treu ist. Was allerdings das Warten nicht aufhebt, das ist ja immer so unser Problem. Und nicht nur das Warten, das wissen wir, hat ja bekanntlich zwei Seiten, zwei Gesichter. Einerseits, dass wir gerettet sind auf Hoffnung und andererseits, dass wir dabei auch etwas hoffen, was wir eben noch nicht sehen. Aber wir warten darauf mit Geduld. Und das ist ein Punkt, den wir lernen müssen. Und das erlebt auch hier der Asaf. Er kommt ja mit seiner ganzen Not zu Gott, mit diesen Fragen, warum und wie lange noch und jenes und dieses verstehe ich gar nicht. Und fordert ihn dann auf, endlich was zu unternehmen, endlich wirklich einzugreifen. Und das erinnerte mich so ein bisschen an dieses wandernde Gottesvolk mit der Wolken- und Feuersäule. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die manchmal sicherlich froh waren, wenn die Wolken- und Feuersäule stehen blieb, damit sie das Volk erholen konnte. Aber auf der anderen Seite gab es sicherlich auch Situationen, wo das Volk lagerte und lagerte und lagerte und jeden Morgen blickte es auf diese Wolken und Feuersäule und fragte sich, wann endlich macht sich die Wolken und Feuersäule auf. Und genau das greift im Grunde genommen der Asaf hier auf, und zwar in zwei noch ergänzenden Bildern, und zwar indem er in Vers 11 sagt, dass Gott von seinem Schoß seine rechte Hand zieht und ein Ende macht. Wir würden also sagen, dass er also seine Hände nicht weiterhin in den Schoß legt und da tatenlos zusieht. Und dass er dann noch sagt, er soll in Vers 3, er soll große, schnelle, machtvolle Schritte machen. Herr, du kannst doch die große Not nicht auf unbegrenzte Dauer so lassen. Greif doch endlich ein. Merken wir uns, liebe Geschwister, diese drei Schlüsselverse. Und auch dieser Psalm hat auch wunderbare Lieder, die dazu passen. Und ich möchte ein Lied herausgreifen. Ich weiß nicht, ob wir das hier kennen. Es ist ein Lied von Paul Gerhardt. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Und da heißt es im letzten Vers oder in der letzten Strophe: Eil! So fass, o Christenherz, alle deine Schmerzen, wirf sie fröhlich hinterwärts, lass des Trostes Kerzen dich entzünden mehr und mehr. Gib dem großen Namen deines Gottes Preis und Ehr, er wird helfen. Amen. Und ich denke, dass gerade diese letzte Strophe hat doch diesen Psalm 74 Charakter. Es geht nicht ohne diese lebendige Hoffnung. Es geht eben nicht ohne diese Hoffnung. Und in Römer 15, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und liebe Geschwister, das wünsche ich uns allen. Nicht der Gott der Hoffnung, dass er dich stärkt, dass er mich stärkt, dass er uns stärkt und dass wir das wirklich mit auch in diese neue Woche nehmen, wenn wir wirklich in eine große Not kommen, in große Schwierigkeiten kommen, dass wir wirklich den Eindruck haben, uns ist alles aus den Händen genommen. Wir haben keine Mittel mehr, wir haben keine Möglichkeiten mehr. Dann brauchen wir nicht zu verzweifeln, sondern weil wir eben diese Hoffnung haben, die begründet ist, die darin begründet ist, dass ich diese lebendige Beziehung zu Gott habe, zu Jesus Christus habe, dass ich ihn zum Vater habe und dass ich weiß, mit wem ich es da zu tun habe und dass ich auch weiß, dass er absolut treu ist, dass er eingreifen kann und handeln kann und auch eingreifen wird und handeln wird. Das wünsche ich uns ja für die neue Woche. Amen.